Hallo, ihr Lieben da draußen. Wir sind immer noch in der dritten Staffel unserer Plauderreihe. Burns Geplauder in der Plauderecke. Und ich habe wieder einen lieben Gast da, auch schon sehr lange Kunde. Länger als ich dachte, aber das hören wir dann nachher nochmal genau. Der liebe Mick Roman ist jetzt da.
Ja, hallo Björn. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön. Ich freue mich immer wieder mit Leuten zu schwätzeln, die so nett sind und schon so lange dabei sind und treue Fans und Kunden. Wie lange bist du denn schon Kunde?
Oh Gott, frag mich das nicht in Jahren. Ich würde das in Wochen oder Monaten nach der Ladeneröffnung schätzen. Dann musst du wissen, wann der Laden aufgemacht hat.
Der Laden hat 1981 aufgemacht.
Ja, das dürfte hinkommen. Ich kann mich dran entsinnen, weil ich in der damaligen Jakob Stoll, die früher hier um die Ecke war, da war ich in der 7. Klasse und manchmal bin ich runtergelaufen in die Stadt zu meiner Oma. Und da weiß ich ganz genau, dass ich immer hier entlang in der Weiterbergerstraße logischerweise gelaufen bin. Und irgendwann war auf der rechten Seite da mal in diesem Antiquitätenladen, den ich irgendwie komisch fand, war auf einmal irgendwas mit Comics und Büchern und so. Und ich bin ein neugieriger Mensch und habe da mal geguckt und bin dann auf den Hermke getroffen und fand das total cool, dass man hier auch gebrauchte Sachen kaufen konnte, was einem Jugendlichen...
Ja, du warst ja 14 dann, wenn ich richtig rechne.
Ja, tatsächlich.
Ja, 13 oder 14. Ich hab 13, nur wir hatten es ja davon, dass ich dich ja wesentlich jünger geschätzt habe und dass du auch schon 67er-Jahrgang bist, also nur ein Jahr jünger als ich. Da war ich ja sehr, sehr überrascht. Das werdet ihr auf dem Foto sehen. Der Mick sieht ja deutlich jünger aus. Hat sich gut gehalten, der Bursche. Und dass er wirklich so lange schon dabei ist, habe ich auch nicht ganz genau auf dem Schirm gehabt. Ich wusste schon lange, aber dass du wirklich auch Kunde der allerersten Stunde mit bist im ersten Jahrgang, das finde ich echt geil. Ja. Weil meine Erinnerung, also eine starke Erinnerung an dich, ist ja die witzige Geschichte, dass du uns das Internet hier gebracht hast.
Das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Das war so. Da war der Markus gerade kurz dabei, das war 94, 95 sowas, und dann haben wir unseren ersten Computer zum Unwillen vom Hermke angeschafft. Ne? Und dann haben wir gesagt, naja, dann kann man jetzt auch langsam mal ins Internet und so. Und du warst damals Vorreiter. Du hattest eine Firma, die quasi Internetportal.
Ich hatte 1994 Imnet aufgemacht, Würzburgs tatsächlich ersten Internetanbieter, der aber
unfassbar,
relativ
geil,
unbekannt war. Und dann auch irgendwann nach 2 Jahren irgendwie musste ich den Laden schließen. Aber das ist eine Story for another time.
Ja, gut. Ja, aber das Witzige war, ich erinnere mich da ganz genau, wir saßen in deinem Büro in Heidingsfeld und dann hast du uns Dinge erklärt, so wie so ein Gopher und was das so ist, und eine Suchmaschine, und ich so, what the fuck is he talking about? Ja, war natürlich totales Neuland, ne?
Und lustigerweise, also weil du gerade gesagt hast, das war 94 für dich Neuland, es gibt ja auch tatsächlich irgendwelche anderen Menschen, die das auch noch 2010 grob geschätzt gesagt haben, dass Internet Neuland ist.
Genau, also, wir nennen jetzt keine Namen.
Ja, genau.
Das ist ja unser Podcast ja völlig unpolitisch. Ne? Ja. Ja, das heißt, also du bist also wirklich schon lange Kunde. Du bist aber nicht so in dem Sinn Sammler, ne? Du bist eher Leser, wenn dir was gefällt, nimmst. Oder hast du die Sachen auch gern daheim stehen?
Da habe ich lange drüber nachgedacht, über die Frage. Der Punkt ist, ich habe durch Hermke halt sehr früh oder durch den Laden, logischerweise in den ersten Jahren war es halt hauptsächlich Hermke, sehr früh gemerkt, dass Literatur, also sowohl Comics als auch Bücher, einen Wert haben, auch wenn sie gebraucht sind. Dadurch ist für mich etwas, was ich lese, auch in einer gewissen Form etwas, was ich behalte. Ich sammle also nicht für das Sammeln, und alles, was ich lese, sammle ich. Also wenn mir was gefällt, behalte ich das. Ich bin durch die vielen Umzüge in der Bundesrepublik sehr viel rumgekommen und habe irgendwann mal auch tatsächlich ein oder zwei Kisten mit so, würde ich mal schätzen, um die 100 Comics verloren. Ich weiß leider nicht, welche.
Das passiert einfach. Reibungsverluste bei Umzügen kenne ich.
Ich weiß leider nicht, welche deswegen, weil ich die halt nie erfasst habe.
Ja.
Aber alles, was ich lese, behalte ich. Also insofern würde ich sagen, ja, spezifischer Sammler für die Sachen, die ich gelesen habe. Also ich habe auch die ganzen Bücher, die ich hier gekauft habe, die habe ich immer noch daheim.
Die hast du tatsächlich alles noch.
Ja, ich habe alle noch.
Ah, okay, cool. Ja, der Hermke hat einem ja dann auch viele schöne Schmankerl empfohlen, ne? Und der Hermke hat auch tatsächlich, wie du sagst, eben gerade den Wert der Bücher auch, passt auf eure Bücher auf, ne? Pflegt sie gut, erhaltet sie gut, sie sind was Kostbares. Das hat er ja immer sehr, sehr stark vermittelt, ne? Und das haben wir ja alle auch beherzigt, ne? Wir haben sind ja alle von ihm erzogen worden.
Ja.
Hast du deine Bücher verliehen? Wie sehen die denn aus? Und so. Das kennen wir ja alles, ne?
Ja, das ist aber tatsächlich irgendwie ich hatte vorher wenig Bücher gelesen. Ich hatte vorher so Comics gelesen, Mickey Mouse, Donald Duck und so Zeug und vielleicht auch ein Fix und Foxy oder irgendwas. Ich kannte Carlsen schon vorher, aber die waren halt damals nur auf der Julius-Promenade. Ich glaube, es ist Julius Echter Bücherei oder sowas. Ja. Da gab es dann manchmal Carlsen-Comics.
Ja, ja, beim Montanus auch und so. Und es gab so ein paar Läden, wo du dann hast du halt in der Drehsäule mal ein bisschen Tim und Struppi, Schlümpfe und sowas gefunden.
Genau. Ne? Und das hatte ich dann halt erstmal hier richtig gefunden. Und dadurch, dass ich es Gebrauch kaufen würde, hat das halt zu meinem Taschengeld gepasst. Hermke ist aber auch tatsächlich derjenige, der mich zu Science-Fiction und Fantasy gebracht hat. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie das erste Science-Fiction-Buch hieß, was er mir empfohlen hat. Aber ich hatte halt einfach mal so gefragt, was hast du denn hier sonst noch so? Und ich weiß noch, dass es ein Buch von Möwig war, also was vom Möwig
war. Stehen wir ja vor Möwig.
Genau, deswegen konnte ich es gerade ablesen. Also
das war bestimmt Dunkel ist die Sonne von Philipp José Farmer, ne?
Ich glaub's nicht.
Okay. Das hat er damals oft empfohlen, weil das so ein tolles, dichtes Abenteuerfutter ist und so ein spannendes Ding ist, wo es einen sofort reinzieht. Ja.
Es kann auch Philipp K. Dick gewesen sein. Aha. Ich weiß es einfach nicht mehr genau. Da müsste ich nochmal wirklich nachgucken und die ganzen Bücher, die bei mir daheim stehen, durchschauen, bis ich das Buch gefunden habe, weil ich da so ein sehr starkes visuelles Gedächtnis hat. Und darauf bin ich dann irgendwie auf Fantasy gekommen. Da war es, glaube ich, Xand von Pierce Anthony. Wo er mir auch empfohlen hat, also eigentlich habe ich tatsächlich damals nur gelesen, was der Hermke mir empfohlen hat, wie viele von uns.
Wir hatten keinen eigenen Willen.
Das weiß ich noch tatsächlich wie heute. Was mich total beeindruckt hat damals, war, dass Hermke, der ja irgendwie Zahntechnik gemacht hatte, gesagt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich mache jetzt hier den Laden auf. Und ich glaube, diese Einstellung, sein Leben zu verändern und etwas komplett Neues zu machen, hat mich wahrscheinlich auch geprägt.
Ja, du weißt aber, dass ja böse Zungen sagen, dass eigentlich die Rotraut schuld ist, dass er das gemacht hat. Ne? Weil er und der Michi und die ganzen Sammler, die haben ja immer große Sammlungen auch angekauft und dann hatten sie natürlich auch tausende Sachen doppelt, weil sie die ja schon hatten. Da haben sie nur Erhaltungstausch gemacht und dann war irgendwann so viel rumgestanden, dass die Rotraut irgendwie gesagt hat, du musst es irgendwie wieder loswerden, lass dir damit was einfallen. Und dann hat er gesagt, dann mache ich einfach einen Laden auf und dann verkaufe ich das dort alles wieder.
Die Geschichte kannte ich gar nicht.
Das ist aber möglicherweise auch eine Urban Legend. Also,
no, das ist aber eine schöne Geschichte. Eine schöne.
Die Rotraut fließt ja immer gern mal wieder in das Leben auch mit ein. Ja, sie ist ja die starke Frau im Hintergrund. Ne? Insofern, ja. Ja, lieber Mick, jetzt bin ich immer gespannt, weil wir wollen ja den Leuten auch noch ein wenig so was vorstellen, was der Kunde, den ich vorstelle, auch so gerne liest und mag. Herzensbücher, die man immer wieder mal lesen kann oder die halt so auf der Rangliste ganz weit oben stehen. Und du hast uns, glaube ich, auch drei Bücher mitgebracht.
Ja, ich habe auch drei Bücher mitgebracht.
Sehr schön.
Ich habe aber auch noch drei Comics mitgebracht, weil ich tatsächlich in der Jetztzeit weniger Bücher lese. Das ist irgendwie eher vereinzelt, dass ich das mache. Sondern tatsächlich mehr Comics.
Ja, aber in letzter Zeit hast du viel Comics, hast auch viele Serien im Abo, ne? Ja. Gerade so die Splitter-Sachen, diese schönen, auch Fantasy, Science-Fiction und so. Ja, aber ich habe dich unterbrochen.
Du hattest nach Büchern gefragt. Ich wollte nur noch ein bisschen den Raum aufmachen. Also,
dann leg mal los.
Das, was ich tatsächlich mehrmals gelesen habe. Ich habe ja anfänglich alles in Deutsch gelesen, wie das wahrscheinlich früher jeder Jugendliche gemacht hat. Anfang der 90er habe ich dann bei Filmen schon angefangen, auf Englisch zu wechseln, habe mir DVDs gekauft und später habe ich das dann auch mit Büchern gemacht.
Okay.
Deswegen, das Buch, was mir, oder die Serie besser gesagt, die mich am meisten begeistert und die ich auch tatsächlich mehrmals gelesen habe, ich hatte sie zuerst in Deutsch gelesen und habe sie dann in Englisch nochmal gelesen und habe sie dann später nochmal in Englisch gelesen, das ist von Robert Esperin, die Myth-Serie.
Yes, okay.
Die ist einfach... Ich liebe es, wenn ein Autor Sprache beherrscht und die Doppeldeutigkeiten, Mehrdeutigkeiten in der Serie sind einfach so geil zu lesen, das macht einfach so viel Spaß. Ich habe die Serie auch teilweise vorgelesen, bei der Autofahrt oder sonst irgendwo und dementsprechend ist tatsächlich Robert Esperin die Serie, die ich am öftesten wiedergelesen habe und auch immer empfehle.
Ich liebe ihn auch und er ist zum Glück jetzt auch gerade wieder neu aufgelegt worden. Ein Dämon zu viel, auf Deutsch der erste Bann. Im Englischen sind es immer Wortspiele mit dem Wort Myth.
Genau.
Ja, Mythconceptions, also Misconceptions, Mythconceptions und sowas halt, ja. Ein wunderbarer Humor, der da drin ist, ja. Gerade im Englischen, wobei man da, glaube ich, der englischen Sprache schon ganz, ganz gut mächtig sein muss, auch eben solche Wortspiele zu verstehen, die er da eingebaut hat.
Ja. Das ist.
Aber grandiose aber Reihe.
Es hat mir auch schon alleine im Deutschen sehr gut gefallen. Ich kann mich nicht mehr, weil das ernsthaft zu lange her ist. Wie das
damals haben sie sich noch Mühe mit der Übersetzung gegeben.
Ah ja. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die Nutzung von Englischen stärker zugenommen hat.
Ja, natürlich. Das merkst du vor allem bei den Jüngeren. Das liegt ja an dem Online-Nutzen, an den Spielen, also an den Games und an dem, dass die Plattformen oft auf Englisch sind.
Und ja, und das ist auch...
Da müssen sie endlich
mal. Ja, nicht nur. Es gibt, wenn du dir jetzt zum Beispiel Netflix anguckst, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich Sachen in Deutsch anzugucken. Der andere Punkt ist, dass der Zugang zu der Originalsprache, der ist viel leichter. Der ist
viel leichter geworden.
Der ist viel, viel leichter geworden. Ja. Früher musstest du dir DVDs kaufen, dann musstest du bei den DVDs gucken, haben die überhaupt eine englische Tonspur? Oder du musstest es importieren und dann hattest du sowas wie mit NTSC und oh Gott, war das
auch. Ach ja, ich weiß es noch. Ich hatte auch dann, ich musste dann natürlich so einen arschteuren Videorekorder kaufen, weil ich unbedingt NTSC-Kassetten abspielen wollte, ja. Und so irgendwann dann alle weggeschmissen habe, auch hunderte gehabt. Weil ich auch sofort eigentlich aufs Original wollte, allein weil das gerade bei Filmen oder Serien so viel schöner gepasst hat. Und bei den Comics, ich habe ja dann US-Comics eher gesammelt, weil ich einfach auch die Sachen auf Deutsch, weil es mir auf den Keks ging, ja. Und also bei Marvel von Condor Taschenbücher, Übersetzungen müssen wir ja gar nicht reden. Ne? Bist du irgendwie im Zeitdruck?
Nein, gar nicht.
Nee, aber wir müssen mal wegen Dampf machen, du hast recht. sonst schimpft der Gerd wieder. Ja, ich bin halt so lang geplaudert. Nein, macht er nicht. Der schneidet es halt dann raus.
Ja, genau.
Ja, dann kommen wir doch mal zu deiner Nummer 2.
Ja, meine Nummer 2 ist eine Buchserie, die heißt Das Schattenreich von Paul Edwin Zimmer. Mhm. Besteht aus 2 Büchern.
Im Deutschen.
Gibt's
im Englischen mehr?
Nein. Da habe ich eine lustige Zusatzgeschichte. Paul Edwin Zimmer hatte 2 Buttons. Wenn er auf Conventions geht, in den USA ist das ja üblich, dass du so auf Conventions gehst oder sowas. Und auf dem einen stand No und auf dem anderen stand Only 2. Und er hatte aus dem Grunde sich diese Buttons an sein T-Shirt oder an seinen Hoodie gemacht, weil er erstens ständig gefragt wurde, bist du der Mann von Marion Zimmer Bradley? Dann konnte er einfach auf den No-Button zeigen. Und die zweite Frage, die ihm ständig gestellt wurde, war, gibt es irgendwann einen dritten Band vom Schattenreich? Das, was ich an der Serie total spannend finde, ist, der beschreibt Protagonisten auf antagonistischen Seiten. Da gibt es so, deswegen heißt es auch das Schattenreich, da gibt es so diese Bösen, die wären eigentlich abgeschottet gewesen und die versuchen in die Länder der Menschen zu kommen und streuen Zwietracht zwischen den verschiedenen Menschenländern. Und der Paul Edwin Zimmer kann auf der einen Seite sehr, sehr gut, sehr detailliert Kämpfe beschreiben. Und das, was mir an der Serie sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass er halt auch unterschiedliche Protagonisten auf unterschiedlichen Seiten beschrieben hat. Und das zweite Buch, wo man dann so in der Spannung drin ist und so, wie geht's jetzt aus, kommen die 2 Protagonisten von diesen 2 verschiedenen gegenläufigen Seiten zusammen. Der eine hat dann endlich so eine Eingabe und merkt, oh Gott, wir werden ja eigentlich manipuliert, hält irre und in dem Moment tötet ihn der andere. Ich könnte auch noch beschreiben, wie dann die letzten Erbsätze in dem Buch sind, weil mich das wirklich bewegt hat. Und das ist, muss über 30 Jahre her sein, dass ich das gelesen habe. Und in der Reflexion von heute, am Ende liegt es an der Kommunikation.
Ja.
Dass es schief geht, dass sie sich haben von dieser dunklen Seite, sage ich mal.
Und damit sind wir wieder bei zeitlos, oder?
Genau, da sind wir bei zeitlos. Und das ist halt etwas, was mich wirklich bewegt.
Deine Nummer 3, mein Lieber.
Meine Nummer 3 ist von Patrick Rothfuss, die Königsmörder-Chronik.
Okay.
Wo es seit, keine Ahnung, bestimmt 10 Jahren wir darauf warten, dass es den Abschlussband, den dritten Band gibt. Aber da soll es tatsächlich noch einen dritten Band geben.
Ja, wir hoffen, dass er es auf die Kette bringt, weil es wirklich was Grandioses ist. Ja.
Ich habe, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren das letzte Mal im Internet gestalkt oder danach gesucht. Und er hat ja auch einen eigenen Blog und hat dann irgendwie drüber geschrieben, dass er halt gerade nicht dazu kommt oder, keine Ahnung, ihm irgendwas fehlt. Also für mich klang das nach Writer's Block.
Ja,
also
das ist es, glaube ich, bei einigen von denen. Wenn ich so lange wenn gar nichts kommt. Also wenn du sagen würdest, sie haben andere Projekte, da erscheint ständig irgendwas da und da und da und da hat er jetzt halt gerade keinen Nerv mehr dazu, dann würde ich sagen, okay.
Und es ist ja so ein Phänomen, das oft aufgetreten ist in letzter Zeit. Ja, das haben wir beim George R. Martin, das haben wir beim Scott Lynch. Und oft geile Anfänge und dann auch super erfolgreich. Vielleicht hat es damit auch irgendwas zu tun.
Das Lustige ist tatsächlich, da gibt es Menschen, die schreiben irgendwas, finden das selber gut und sie machen sich am Anfang überhaupt keine Gedanken darüber, ob das andere gut finden. Weil sie schreiben einfach irgendwas, wozu sie gerade Lust haben. Dann veröffentlichen sie es. Dann wird es ein Hit, ein Renner. Dann sehen sie, oh Gott, so viele Menschen finden gut, was ich gemacht habe. Oh Scheiße. Und dann kommt halt auch, oh, wenn ich jetzt wieder was schreibe. Oh, oh, da muss ich aber drauf aufpassen, dass das wieder so gut wird wie das erste.
Statt sich sonst kriege ich ja das Gegenteil, sonst kriege ich den Shitstorm.
Genau,
ja.
Sonst kriege ich halt, weil ich jetzt so eine große Fanbasis habe, kriege ich dann halt auch so einen großen Shitstorm.
Das Dumme ist, die kriegen den Shitstorm auch, wenn sie nichts schreiben.
Ja, genau. Und das Bessere ist, eigentlich müsste man sich nur überlegen, was habe ich gemacht, um den Anfang zu schreiben und dann alles andere loslassen. Das ist aber bei Menschen immer ein bisschen schwierig.
Ja, ja. Es ist nicht zu ändern.
Ja, ja.
Er wird schon was abliefern.
Ja. Wir sind ja noch jung, also insofern haben wir noch Zeit.
Wir sind noch jung, ein bisschen Zeit, aber ein paar gute Jahre haben wir.
Ja, so 50 bis 100 Jahre. Also ich weiß, dass ich 150 werde.
Ja, gut, so jung wie du dich gehalten hast, kannst du das noch locker schaffen. Du hast gesagt, du hast uns auch noch Comics mitgebracht.
Ich hatte ja schon früher immer Comics gelesen und habe dann festgestellt, dass es mir in meiner hektischen Zeit tatsächlich leichter fällt, Comics zu lesen als Bücher. Ich lese Bücher immer noch ganz gerne. Aber Comics fallen mir da ein bisschen leichter.
Ja.
Ich gehe mal so ein bisschen chronologisch vor. Mhm. Ich glaube, das älteste und die immer noch laufende Serie ist von Van Hamme, Largo Winch.
Oh, Largo Winch, tolle Serie.
Finde ich nach wie vor cool und ich freue mich total, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es das schon seit 20 Jahren gibt oder so. Ich habe jetzt nicht so eine Ahnung von.
Ich würde mal sagen, das könnte gut hinkommen. 20 Jahre bestimmt schon.
Ja. Und es kommen immer noch neue Bände raus und es ist immer noch eine Story, die er immer weiterführt und weiterspinnt. Das ist wunderschön. Das zweite auch, das dürfte ein bisschen neuer sein, ist von Desberg und Marini, Skorpion.
Mhm. Ist aber auch schon ganz schön lang am Markt, weil
es
auch da nicht besonders schnell ging mit den Alben und es sind aber trotzdem schon 13, 14 oder so. Ne?
Ja, ja, aber auch der macht nach wie vor noch was und das schätze ich sehr. Und ich kann mich entsinnen, dass ich sagte, Ende 1996 habe ich Würzburg verlassen. Auch wenn ich immer regelmäßig hier bin, logischerweise, sonst würde ich ja nicht hier stehen. Und ich kann mich noch entsinnen, wie ich versucht hatte, Skorpion in Berlin zu finden, als ich in Berlin gelebt hatte, wo ich noch kein Abo hier hatte und das mit dem Nachsenden.
Ja, das haben wir damals ja noch nicht gemacht, ne?
Und das war echt schwierig, einen Comicladen zu finden. Und das Allerbeste ist, ich gehe hier zu euch, beschreibe euch einfach, um was es in der Serie geht. Und ihr sagt mir, wie die Serie heißt. Weil oft fallen mir die Namen nicht ein.
Hier wird Kompetenz groß geschrieben.
ich weiß nicht, ob es groß geschrieben wird.
Nein, aber es lag ja dran, dass ich selber oder wir selber alle die Serie sehr, sehr mögen. Da ist man natürlich sofort drauf gekommen, klar.
Ja, logisch. Und das Spannende ist, ich war in Berlin, bin halt auch in den Laden, was ich an dem Comicladen an Hermkes einfach richtig geil finde. Es gibt hier alles. Alles, was mit Comics zu tun hat, ob das Manga ist, ob das US-amerikanische Sachen sind.
Die Berliner sind ein bisschen spezieller ausgerichtet.
Exakt.
Nee, Berlin. Aber es gibt ja drei Läden, glaube ich, mindestens.
Und ich hatte dann irgendwann mal einen Laden gefunden, der franco-belgisch hat. Also im Endeffekt das, wo auch der Skorpion hergeht. Bin in den Laden reingegangen und ich habe immer Schwierigkeiten mit den Titeln. Ja. Und bin dann so drin und beschreibe Skorpion. Und meine Erwartungshaltung war, das ist wie bei Hermkes. Die sagen mir einfach, wie der Titel ist. Und der guckt mich mit großen Augen an und hat null Plan. Und ich dachte so, okay, ich weiß, was ich vermisse. Ich muss auch tatsächlich sagen, überall, wo ich in Deutschland war, habe ich immer mal wieder nach einem Comicladen geguckt.
Ja.
Ich habe keinen gefunden, der aus meiner Sicht eine so umfassende Auswahl hat wie ihr. Klar, das ist genau das, was du in Berlin gesagt hast. Es gibt spezialisierte Läden, die haben dann in dem Spezialgebiet mehr. Aber dieses Umfassende habe ich sonst in Deutschland nicht gefunden. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt.
Gibt es schon auch. Also Ultra hat es auf jeden Fall in Nürnberg. Die sind ja gigantisch groß, auch gut aufgestellt. Die haben auch gute Leute. Da wäre bestimmt einer drauf gekommen. Das kannst du ja irgendwann einmal beim Durchfahren nach München kannst du mal einen Abstecher machen. Das ist gigantisch. Also die sind schon toll, muss man sagen. Bin überrascht über die Serien. Die sind bisher noch nicht genannt worden. Aber der Van Hamme ist einer der großartigsten Autoren überhaupt im franco-belgischen Bereich. Jetzt in jüngerer Zeit macht er gar nicht mehr so viel. Früher hat er viele Serien geschrieben. Und der Desberg ist auch so ein unterschätzter Autor, der ganz, ganz viel geschrieben hat und fast immer wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Das sind nie so super extravagante oder exaltierte Sachen. Es ist oft einfach eine straighte, oft eine historisierende Geschichte, aber einfach immer dicht und toll erzählt, ja. Wo du sagst, das liest sich einfach toll, das ist einfach
gut. Da willst du halt auch wissen, wie es weitergeht.
Ja, genau, wo du jedes Mal sagst, ah, stark und jetzt so eine Wendung und sowas, ja. Genau, also zwei ganz tolle Autoren, unterschätzt und nicht so bekannt bei uns. Also insofern, schön, dass wir da drauf kommen.
Ja, aber du hast noch eins? Ja, ich habe noch eins, das ist eher aus der Neuzeit, sage ich mal. Ja, das ist die Elfenserie, die also mit den Elfen angefangen hat. Ja. Und ich glaube, derweilen die Länder von Aran, wobei...
Ich glaube, es ist jetzt eine ganze Welt geworden.
Genau, es ist eine ganze Welt geworden. Die finde ich wirklich großartig, auch wenn es Brain Explosion so verdammt viele Bände gibt. Das ist unglaublich.
Fing dann zögerlich an, erst die Elfen, dann kamen die Orks und Goblins.
Nee, dann kamen die Zwerge.
Dann kamen die Zwerge und dann kamen die Orks und Goblins. Und dann spielt ja manches sogar ineinander. Man kann zwar alles einzeln lesen, aber es ist doch schön, wenn man den Band vor dem gelesen hat. Also wirklich, eigentlich ist aus einer einfachen Serie eine Saga geworden, eine Weltsaga.
Was ich total cool finde, ist, wenn du das jetzt mit Fernsehserien vergleichst, dann gibt es ja auch teilweise Fernsehserien, die einen überspannten Story-Arc haben, also die eine überspannende Geschichte erzählen, wo es nicht notwendigerweise in jeder Episode drum geht. Manche sind serialisiert, wo jede Episode für sich alleine steht und es keinen überspannten Story-Arc gibt. Manche haben einen Story-Arc, der sich über mehrere Episoden erstreckt. Und was aber relativ häufig und gerne gemacht wird, dass die Folge für sich schon alleine steht oder stehen kann, es aber zusätzlich einen überspannten Story-Arc gibt, der die Episoden dann miteinander verbindet. Und das ist dem oder den Autoren von Elfen oder den Ländern von Aran richtig gut gelungen. Man kann da so ein Band lesen und das ist dann für sich genommen, ist das schön. Und auf einmal stellt man fest, 5 Bände später kommt irgendjemand vor, den man in dem einen Band gelesen hat. Und auf einmal gibt's dann so eine überspannende Story, so eine Weltenbedrohung, wo du den Anfang mitbekommen hast und auf einmal passiert das so. Und das macht's halt für mich unglaublich cool. Jetzt sind wir schon bei dem zweiten großen Story-Arc. Also das erste, da ging's so ein bisschen um einen Angriff von Ghulen mit einer Schwarzmagierin. Und da haben dann schon die verschiedenen Rassen zusammengearbeitet und die Charaktere, die Protagonisten, die man in den einzelnen Bändern kennengelernt hat, die sind dann da auch wieder aufgetreten. Da war das aber tatsächlich noch immer in den einzelnen Bändern. Also das heißt, dann musste man halt irgendwie Elfen lesen, dann musste man Zwerge lesen, dann musste man Orks und Goblins lesen. Und jetzt gibt's einen neuen übergreifenden Story-Arc. Das ist die Kriege von Aran. Die haben nochmal eine eigene Serie aus den Kriegen von Aran gemacht. Aha. Das heißt, ich muss einerseits, oder was heißt muss, ich sollte, die Elfen, die Zwerge und die Orks und Goblins lesen, weil in den einzelnen Bänden dann auch immer etwas, eine Zusatzgeschichte zu den Kriegen von Aran ist. Und in den eigenständigen Bändern, die Kriege von Aran, geht es dann halt hauptsächlich um die Kriege von Aran. Ja. Aber auch da wieder, das sind dann halt Charaktere drin, die du vorher schon mal hast.
Und so.
Genau, und echt super schön. Ja.
Cool. Ist ja vor allem wahrscheinlich, glaube ich, auch für Rollenspieler so eine tolle Sache, ne? So viele Abenteuer in vielen Welten mit vielen Figuren. Du bist ja auch ein bisschen vom Rollenspiel geküsst worden, oder?
Ja, da.
Also, weil ich habe jetzt irgendwie mitgekriegt, dass du dich mit dem Gerd triffst und ihr spielt Rollenspiel.
Ja, heute glaube ich nicht.
Aber
ich hatte auch da wieder alles, was wir heute besprochen hatten, da bin ich durch den Laden da drauf gekommen. Und so bin ich auch zum Rollenspiel durch den Laden gekommen. Weil ich irgendwann einmal im Laden stand und dann, ich glaube Gerd war es, der dann irgendwie von Midgard erzählt hatte und sowas. Und dann habe ich mir die Regelbänder gekauft und habe dann auch meine erste Midgard-Spielrunde hier über den Laden gefunden. Und dann habe ich ja schon erzählt, dass ich Ende 96 aus Würzburg raus bin. Da bin ich nach Frankfurt gegangen. Und dann war ich erstmal so ein Jahr in Frankfurt alleine oder habe nur gearbeitet, also alleine im Sinne. Und dann habe ich mir dann so gedacht, so jetzt bist du in einer neuen Stadt. Wie baust du dir eigentlich ein soziales Umfeld auf? Ja. Nur Leute aus der Arbeit, das ist ja ein bisschen blöd. Also studiert habe ich hier nicht, in der Schule bin ich hier auch nicht gegangen. Wie findet man denn ein soziales Umfeld? Und dann ist mir eingefallen, nach Hobbys, nach Rollenspielen.
Aha.
Und dann habe ich mir in der Nähe von Frankfurt eine Rollenspielgruppe gesucht, habe dann mit denen ganz, ganz lange, bis ich halt aus Frankfurt weg bin, Midgard gespielt.
Cool.
Und habe dann auch einen von den halben Dutzend Midgard-Conventions mitorganisiert. Da war ich dann auch im Orga-Team mit drin.
Oh, wow. Ach so. Ja, wusste ich auch nicht von dir. Siehst du mal, der Tausendsasser kommt hier in den Laden und jetzt ist er in Comics, in Spielen, in Büchern versiert. Ja, ja, ne? Und bringt uns das Internet. Ja, also es ist ja ein Geben und Nehmen, ne?
Ja, schon. Schon. Und ich finde das schön, dass das nicht unbedingt immer auffällt.
Ja, lieber Mick, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hast du noch so mal irgendwas, wie siehst du einen Ausblick auf Buchhandel, Comics und so?
Interessant.
Du siehst ihn interessant oder er wird interessant? Oder?
Beides. Das Spannende ist, ich hatte immer Schwierigkeiten, Fachbücher zu lesen. Jetzt dieses Jahr habe ich es tatsächlich geschafft, da so irgendwie eins besser zu werden. Fachbücher lese ich dabei als E-Books.
Ja.
Und da ist tatsächlich der Buchhandel völlig außen vor.
Ja, ja.
Bei Büchern bin ich ein bisschen unschlüssig. Da kann man halt auch elektronisch die Sachen konsumieren. Und auch wenn ich jetzt mal, ich hatte letztens, als ich irgendwie, ich mir zwei Rippen gebrochen und war 4 Wochen ausgenockt, da habe ich dann tatsächlich auch mal wieder Trivialliteratur gelesen. Das war dann ein Krimi. Und den habe ich auch als E-Book gelesen.
Ja, ja.
Weil das für mich eins angenehmer ist. Und ich hatte mal angeguckt, ob man Comics auf so einem elektronischen Gerät lesen kann. Nee, geht nicht. Also, ja, es geht schon.
Also, es geht rein theoretisch schon. Ne? Es kommt noch ein bisschen drauf an, was es ist. Hast du jetzt ein Marvel-Heftchen, das geht ganz gut auf dem Tablet noch. Bei einem schönen Splitter-Comic, das toll gezeichnet ist. Also, da mag ich es auch gar nicht, auch von den Farben her auf dem Monitor und so. Das kommt gar nicht. Und da ist auch das Haptische toll.
Exakt.
Oder du hast dann mal eine Splash-Page, eine Doppelseite, die wirkt nur dann, wenn du es so siehst. Ich gebe dir recht, bei einem Buch geht's mal. Auch wenn ich es trotzdem nach wie vor nicht so schön finde. Aber ich habe jetzt auch gerade mal wieder was auf E-Book, weil es nicht mehr gibt. Ich habe nämlich mal wieder was Altes rausgekramt vom Ian Banks. Weiß nicht, ob der dir was sagt. Auch einer meiner großen Lieblinge, das Spiel Azad und die ganzen Sachen, die in der Kultur spielen. Und es gibt's halt nicht mehr. Und ich habe es auch nicht mehr im Laden. Es ist sauschwer zu kriegen. 40 Euro der Band, geht's los. Und dann habe ich es mir halt doch mal als E-Book geholt.
Mir ist gerade was aufgefallen, warum ich Fachbücher vor allem gar nicht in physisch lesen möchte. Bei Fachbüchern ist es so, ich markiere sehr viel. Und wir hatten es ja vorhin schon, dass Hermke uns so den Wert von Literatur eingebechert hat. Und ich muss Markierungen in Fachbüchern machen. Und das in einem tatsächlichen physischen Buch würde ich nicht machen. Das wird, da kriege ich jetzt schon irgendwie so, da rollen sich mir die Fußnägel
hoch. Ja, und
das
geht ja auch gut dann bei der Elektronik.
Genau,
ne?
Bei der Elektronik
Marker ist gut. Setzen, den Marker kannst du auch wieder entfernen.
Genau.
Oder du kannst Querverweise bilden, du kannst natürlich was nachschlagen, du kannst dir das übersetzt anzeigen lassen, wenn es ein englisches Fachbuch ist oder so. Da hast du natürlich durch die Multimedialität dann einfach auch nochmal Vorteile.
Du hattest ja nach meiner Aussicht für die Zukunft gefragt. Jetzt gibt's Hermkes oder den Comic-Dealer schon sehr, 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 sehr lange. Und ich glaube, das wird es auch weiterhin geben aus den schon vorher erwähnten Gründen, dass man bestimmte Sachen gerne haptisch hat. Also bei Comics ist es wirklich am meisten evident. Das ist aber auch bei Büchern so. Auch die Möglichkeit, Dinge hier gebraucht zu kaufen, das ist viel leichter und viel einfacher. Und ich werde halt auch inspiriert, wenn ich hier bin. Also ich finde hier ganz oft Inspirationen für Dinge, die ich lesen will.
Genau, du bist gar nicht auf was Spezielles aus. Du bist da, wir plaudern über irgendwas.
Oder ich laufe herum
oder läufst rum, siehst was, ja. Oder schnappst im Gespräch was auf oder sowas. Und das ist ja wirklich das Geile am Buchhandel. Und an sowas wie hier, dann trifft man Gleichgesinnte und dann ist jemand da, der davon erzählt und dann kommt man auf das wieder. Ja. Und das ist schwer abbildbar im Internet.
Das ist echt wirklich schwer abbildbar. Die Schwierigkeit ist es, dass das jüngere Publikum sowas findet. Das ist wahrscheinlich schwieriger, weil das Überangebot von dem Online-Bestellen, das ist halt einfach gewaltig. Das ist halt das heutige Normal.
Ja, klar.
Ich glaube schon, dass die Buchläden und der Buchhandel, also vor allem die Buchläden, in einer gewissen Form Bestand haben werden. Die dürfen sich logischerweise ein bisschen anpassen.
Ja.
Aber das ist normal im Wandel der Zeit.
Absolut.
Du musst dich immer anpassen.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass die Buchläden oder die Comicläden halt einfach sich mehr Präsenz schaffen müssen.
Ja.
Und dann kann das lange Bestand haben, weil das immer noch eine Spezialsache ist.
Du musst halt sehr dranbleiben. Du musst sehr an diesem Puls bleiben, dass du eben sofort auch merkst, dass mein Walking Dead ist jetzt keinem entgangen, aber bei anderen Sachen, dass du sofort merkst, was ist denn jetzt? Was wird denn jetzt gepusht? Weil die Trends sind natürlich schnell hoch, aber auch schnell wieder weg.
Da kommen wir wieder ein bisschen auf den Anfang, wo wir uns unterhalten hatten, über das Internet zurück. du hattest gesagt, du kamst 1994 dazu und fandest das damals Neuland. Und ich habe Internet ja schon seit 1990 genutzt. Mhm. Für mich war das 1994 kein Neuland mehr. Mhm. Ich habe das schon benutzt. Mhm. Und wir sind schon ein bisschen von einer älteren Generation. Mhm. Und wenn ich mir meine Lebensspanne angucke, merke ich, dass sich die Welt kontinuierlich und immer schneller ändert. Ja. Die einzige Möglichkeit, die du hast, überhaupt irgendwie konstant voranzukommen, ist, die Änderungen zu akzeptieren und zu gucken, was du damit machen kannst.
Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Mick. Ich bedanke mich für dieses ganz, ganz tolle, schöne Gespräch.
Total gerne.
Mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja auch.
Ich sage meinen üblichen Verabschiedungsspruch. Ciao und bye bye, euer Bern.
Lasst es euch gut gehen und habt viel Spaß.